Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll? Oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich, euch wieder willkommen heißen zu dürfen zu der jetzt schon letzten Lektionsrunde, was das laufende Quartal angeht. Das Thema, der große Kampf, kommt damit schon zum Ende und zwar zu einem Höhepunkt, dem Triumph der Liebe Gottes, so ist die Woche überschrieben. Und bevor wir da einsteigen, wollen wir unsere Häupter neigen zum Gebet. Unser himmlischer Vater, unser großer Gott, danke Herr, dass wir dein Wort wieder miteinander studieren und darüber diskutieren dürfen. Bitte Herr, leite du unsere Gedanken, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast, dass wir auch in der Tiefe die Schätze bergen können, die du hineingelegt hast. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken wollen, wie die Zeit vor der Wiederkunft sein wird und auch die Zeit danach, hilf uns Herr, das so darzulegen, wie es recht und korrekt ist. Danke für deinen Beistand und deine Hilfe. Amen.
Amen.
Ich freue mich, dass der Josef heute da ist und der Heinz, der Martin und der Hannes. Wir haben jetzt, wie ich eben schon sagte, eine Art Höhepunkt vor uns. Nicht nur, weil es das Ende dieses Quartals ist, sondern weil es hier um den Höhepunkt des gesamten Heilsplanes geht. Der Triumph der Liebe Gottes. Wir werden sehr bald einsteigen in verschiedene Texte, die mit dem Ende der Zeit vor, aber auch nach der Wiederkunft zu tun haben. Vorher würde ich von euch aber gerne wissen, wenn Gott euch die Verantwortung übertragen würde, zu entscheiden, wann er wiederkommt, wie viel Zeit würdet ihr dieser Welt noch geben?
Gefühlt oder mit Verstand?
Du darfst gerne beides sagen, mit Begründung gerne.
Also gefühlt würde ich sagen, lieber jetzt als später. Mit Verstand, der liebe Gott ist wahrscheinlich mit dem, was er vorhat, insgesamt noch nicht ganz fertig. Darum dauert es noch. Ich glaube, dass er selber auch nicht mag, dass es so lang dauert. Das ist mein Empfinden. Ich glaube, wenn wir so tun, als der liebe Gott lässt sich Zeit und warum kommst du nicht schon gestern, dann tun wir Gott Unrecht. Er möchte auch das alles beenden. Aber er hat offensichtlich Dinge zu tun, die ihn noch aufhalten. So wie den Bräutigam, auf den alle warten. Mhm. Aber irgendwann kommt's. Steht auf, macht euch bereit, geht aus ihm entgegen.
Ich habe mal einem jungen Ehepaar Bibelstunden gegeben und da ist ziemlich bald auch das Thema Wiederkunft vorgekommen. Und ich erkläre halt, wie schön das ist und wie super und wir freuen uns alle. Und dann sagt er zu mir, ich bin ja so froh, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und dann habe ich geglaubt, ich habe meinen Punkt nicht richtig rübergebracht. Ne? Und dann sagte er mir, wäre Jesus vor 5 Jahren gekommen, wäre ich verloren gewesen. Aus seiner Perspektive war es noch Gnadenzeit und notwendig und gut, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Aus meiner Perspektive hätte er schon früher kommen können. Das ist also, auf die Perspektive kommt's an. Und der liebe Gott ist gnädig und wartet noch, dass sich noch ein paar Leute bekehren. So gesehen würde ich auch sagen, es ist wahrscheinlich gut, wenn es noch ein bisschen dauert. So schön es wäre, wenn er heute oder morgen käme.
Ja, wenn Petrus so deutlich am Ende seines zweiten Briefes sagt, dass es Gottes Gnade ist, dass er die Wiederkunft nicht verzögert, sondern dass er will, dass jeder, bei dem es noch geht, gerettet wird, dann ist es gut, dass wir das nicht entscheiden. Weil wir vielleicht manchmal doch gefühlsmäßig sagen würden, ich leide gerade oder andere Menschen leiden gerade, machen wir dem lieber heute als morgen ein Ende. Aber Gott weiß, dieses Leid lohnt sich vielleicht, weil noch so und so viele Menschen gerettet werden können.
Josef? Ich denke immer, dass vielleicht auch ein anderer Aspekt nicht unwesentlich ist. Und zwar einfach diesen Plan, den wir hier erleben, der soll ja dafür sorgen, dass dieses Problem der Sünde nie wieder auftritt.
Ja.
Bis in alle Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist unglaublich lang. Und Gott weiß, wann praktisch die Dinge so klar liegen, dass es bis in alle Ewigkeit reicht. Und das wissen wir nicht. Insofern bin ich froh, dass ich da nichts zu sagen habe. Und ich denke, wir müssen uns auch bewusst sein, wie unglaublich wichtig das ist, weil wenn das nicht mit einem einzigen Mal erledigt ist, dann wird es in der Ewigkeit unendlich oft auftreten.
Ja.
Und dann würde das Leid unendlich groß. Und das ist eine ganz andere Baustelle, als wenn man sagt, jetzt gibt es großes Leid. Und das ist definitiv so. Da braucht man bloß im Fernsehen schauen, in den Medien, ein Leid, das wir uns ja eh nicht vorstellen können, aber es ist endlich.
Ja.
Und Gott sorgt dafür, dass es endlich bleibt. Und er weiß, wann praktisch alles so klar ist, dass es für alle Ewigkeit reicht. Und dann wird er kommen. Und die anderen Aspekte natürlich auch, dass liebe Menschen sich noch bekehren können und so weiter. Aber vielleicht ist das auch ein Punkt, der da mit reinspielt.
Ich möchte mit euch gerne als ersten Text einen betrachten, in dem wir etwas erfahren über den, der momentan noch eintritt für uns. Der dann auch in seiner Macht und Autorität genau weiß, wann oder festgelegt hat, wann er wiederkommen wird, weil er weiß, es ist jeder Fall entschieden. In Daniel 12, die Verse 1 und 2, da hören wir von ihm. Daniel 12, die Verse 1 und 2. Martin, würdest du lesen?
Gerne. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande.
Dankeschön. Der große Engelfürst oder der große Fürst Michael. Michael war ja schon Thema, einige Wochen ist das her in der Lektion. Nochmal kurz als eine Rückschau, als eine Erinnerung, mit wem haben wir es hier zu tun? Wer ist dieser Fürst Michael?
Er ist wie Gott.
Jesus. Der Name sagt schon, ja, wer ist wie Gott?
Er wird als Erzengel bezeichnet, nicht? Und bei Paulus heißt es dann, dass Jesus sozusagen mit der Stimme des Erzengels das verkünden wird. Also es gibt schon eine innerbiblische Identifikation zwischen Jesus und Michael.
Ein Fürst der Engel. Ja. Also es ist jetzt nicht sozusagen Gott Vater selbst, sondern jemand, der so zwischendrin irgendwie auch schon hier als Mittler zu den Engeln vielleicht auftritt. Michael, und der für dein Volk eintritt. Also wer ist dieser Engelfürst, der für das Volk der Gläubigen eintritt?
Da brauchen wir nur hineinschauen. Hebräerbrief, ja, und dann wird ganz deutlich, da haben wir einen hohen Priester namens Jesus Christus. Und hier hat er in seiner anderen Funktion als der Anführer der Engel, als deren Fürst, den Namen Michael. Erzengel muss man vielleicht da auch noch mit bedenken an der Stelle. Erzengel ist ja nicht einfach eine besondere Kategorie von Engeln. Was im Griechischen her bedeutet, ist der Herrscher oder der Anführer der Engel, der über ihnen steht. Und damit haben wir es hier mit einer ganz gewaltigen Person zu tun, der eintritt als Fürsprecher für das Volk Gottes, und er wird sich jetzt aufmachen. Jetzt hören wir hier in Vers 1 von der Zeit der Bedrängnis. Und es wird näher beschrieben, es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. In welcher Zeit befinden wir uns hier und was macht diese Bedrängnis so außergewöhnlich?
Also zuerst einmal muss man wohl sagen, das ist schon ein bisschen hebräische Ausdrucksweise, ja. Eine Zeit, wie sie nie gewesen ist, auch vielleicht nicht mehr sein wird. Wir lesen das ja in Matthäus 24 auch. Dort ist eine andere Zeit gemeint. Mhm. Und dann haben auch Könige, die Gott gefolgt sind und nie zuvor und nie danach war jemand so wie der. Hier wird einfach gesagt, es ist wirklich was Besonderes. Mhm. Und das Besondere an der Zeit ist, dass sie abgeschlossen wird mit einer Auferstehung. Und da heißt es dann offensichtlich, vor dieser Auferstehungszeit ist Trübsalzeit.
Also da können wir ganz sicher sein, wir brauchen hier nicht spekulieren. Wie du richtig sagst, das, was als nächstes folgt, und es wirkt nicht, als sei da irgendwas ausgelassen, was als nächstes folgt, wenn der Michael wiederkommt, ist die Auferstehung. Wir reden hier vom Tag der Wiederkunft und die Bedrängnis geht ihm offenbar direkt voraus, weil die Bedrängnis beendet wird durch die Ankunft dessen, der für das Volk eintritt. Zunächst im Himmel, jetzt hier auf der Erde. Was macht diese Bedrängnis so besonders, dass es so betont wird, wie extrem diese Zeit ist?
Ja, das haben wir in den letzten Wochen betrachtet. Da geht es um diese Endphasen, der Geschichte dieser Welt, wo starke Mächte im Dienst des Satans sich zusammentun, um den ganzen Erdball zu unterwerfen. Es gibt ja im Laufe der Weltgeschichte immer wieder mal so Potentaten, die meinen, sie müssen die Weltmacht anstreben und so weiter. Und das hat aber immer ein Ende gefunden. Da gibt es immer noch andere Mächte, die nicht einverstanden sind und dann kommt das wieder zu Fall und so weiter. In dem Sinn hat kein Weltreich gedauert. Der Versuch ist aber dazu angetan, die ganze Welt mit einem Schlag so untertan zu machen, zu beherrschen, dass es keinen drinnen mehr gibt. Das Volk Gottes kann nirgendwo mehr hin. Da gibt's nicht eine neue Flucht irgendwo hin. Sind überall. Und da muss Michael kommen und seine Engelheere, denn anders kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus.
Ja. Wir hören ja in Offenbarung 12 zum Beispiel die Flucht der Frau in die Wüste. Da gibt's einen Ort, wo wenig Verfolgung ist. Hier, wie du richtig herausstellst, ist es offenbar global. So wie die Wiederkunft global stattfindet, so auch die Verfolgung. Das ist einzigartig.
Ja. Also man kann jetzt sicher Texte nehmen aus der Offenbarung rein, korrelieren, weil es ja richtig passt. Für mich ist das auch so der Abschluss des gesamten 11. Kapitels. Das hört ja nicht auf, nur weil dann jetzt große 12 steht. Es geht ja weiter und es erinnert mich ein bisschen zurück an Vers 40. Da habe ich auch so eine Zeit, die wird als Zeit des Endes beschrieben. Und dann in 12,1 heißt es zu jener Zeit. Ich nehme mal an, das ist dieselbe Zeit. Was ich da lese in diesen 6 Versen von 40 bis 45, ist schon heftig. Es geht um einen weltweiten Konflikt. König Süden, König des Nordens. Jetzt müsste man noch historisch sagen, was das ist. Aber wenn man nur hinschaut, was die machen, das herrliche Land wird einer einfallen. Er wird sein Zelt aufstellen zwischen dem heiligen Berg. Da denkt man also, da ist Gott betroffen, da ist das Volk betroffen. Da ist die ganze Welt mit inkludiert. Und er hat einen großen Grimm, Vers 44. Also Freunde, das ist eine Zeit. Da wirst du dann wirklich froh sein, wenn Michael sich aufmachen wird. Ja. Von daher, wenn die Zeit ist und du stellst die Anfangsfrage, sofort, würde ich wahrscheinlich meinen, wir vier wären uns alle einig, möge er jetzt kommen. Ja.
Das wird vorher vom Hebräerbrief auch gesprochen und diese Anspielung, die ich auch hier sehe, haben wir das da irgendwann einmal notiert. Jesus, der Hohepriester, der für uns eintritt, wenn er mal nicht mehr für uns eintritt, wenn also diese große Trübsal da ist, von der Ellen White auch spricht, wo der Priesterdienst zu Ende ist, dann ist es wirklich höchste Zeit, dass Jesus wiederkommt und dann kommt als nächstes die Auferstehung. Das wäre also tatsächlich, und so scheint mir der Text auch zu sprechen, das wäre tatsächlich Jesus, der schon unterwegs ist sozusagen zu uns, um uns zu retten. Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wo wir die Betonung hinlegen. Auf die Bedrängnis oder auf das Volk, das gerettet wird. Und je nachdem bin ich eher optimistisch oder pessimistisch. Ich sehe nicht die Verfolgung und die schlimmen Zeiten, sondern ich sehe, erhebt eure Häupter, jetzt ist die Erlösung da. Ja, jetzt ist es soweit. Jesus ist schon unterwegs und steht vor der Tür und in wenigen Augenblicken werden wir in sein Angesicht schauen. Das gibt mir Hoffnung.
Ja. Jetzt doch würde ich befürchten, dass in dieser Zeit der Blick primär auf die Probleme gerichtet ist. Sonst wäre es ja, würde ich mal sagen, auch gar keine Zeit der Drangsal. Wenn es noch möglich wäre, in dieser Zeit von der Bedrängnis wegzusehen und auf die Hoffnung zu haben, dann ist eigentlich nicht wirklich eine Drangsal. Aber ich glaube, dass das einfach, haben wir es ja schon gesagt, wohl so schlimm ist, wie es noch nie war. Ja? So sagt es auch der Text. Und da wird es nicht mehr möglich sein.
Ja.
Die Hoffnung bleibt vielleicht, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass einem das Wasser bis Oberkante Unterlippe steht. Und
jetzt wurde ja schon gesagt, dass wir da auch durchaus eine Offenbarung ein bisschen bedienen können, um das besser zu verstehen. In der Offenbarung, Heinz, du hast es gesagt, hören wir davon, dass es global ist. Wir hören auch davon, dass es gesellschaftlich schichtenübergreifend ist. Wir haben die Großen, die Kleinen, die Reichen, die Armen, die Sklaven, die Freien. Jeder wird betroffen sein, weltweit. Eine Sache wurde jetzt noch nicht genannt, die können wir aus der Offenbarung aber auch noch übernehmen, das sind die 7 letzten Plagen. Du hast schon gesagt, Gnadenzeit zu Ende, es wird so ein Punkt kommen, ja, und dann werden auch die 7 letzten Plagen fallen. Das wird also eine Zeit sein, in der die Menschen hier, die vielleicht ohnehin schon was gegen den Glauben und gegen die Gläubigen haben, so unter Druck stehen, weil alles aus den Fugen gerät, dass sie in ihrem Zorn, weil sie gar nicht wissen, was sie tun sollen dagegen, ihren ganzen Zorn, ihre Aufmerksamkeit gegen die richten, die von Gott offenbar in einer besonderen Weise auch bewahrt bleiben in dieser Zeit. Das können wir uns vermutlich heute so gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir kennen das lokal, wir kennen das historisch, dass es sowas gab. Es ist bestimmt schlimm, wenn wir vielleicht auch am Arbeitsplatz irgendwo diskriminiert werden aufgrund des Glaubens. Aber was da vorhergesagt ist, die Fülle, dieses Ausmaß, die Intensität, ich glaube, das können wir uns so gar nicht ausmalen. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, wenn das so dramatisch ist, was da kommt. Und Hannes, ich bin bei dir, es ist schön, auf die Zeit danach zu schauen. Es bleibt ja nicht so. Es wird ja aufgelöst, wir werden befreit. Aber für diese Zeit müssen wir uns vielleicht auch irgendwie vorbereiten. Wie kann das denn aussehen? Dass wir in der Zeit auch standhalten, uns nicht kleinkriegen lassen, unseren Glauben nicht verleugnen.
Aber wichtiger Punkt ist, dass man einfach lernt, auf Gott zu vertrauen und praktisch aus Glaubensgründen grundsätzlich optimistisch denkt. Mhm. Das klingt sehr theoretisch jetzt, aber in der Praxis für mich bedeutet das, was immer passiert, denk, lieber Gott, du bist da, wohin geht's jetzt weiter? Wir leben hier in einem Teil der Welt, wo es uns so gut geht, dass wir vom Elend der Welt über die Medien erfahren. Aber so selbst sind wir vom Elend nicht erfasst. Und deshalb tut man sich schwer, über solche Sachen zu reden, weil es nicht authentisch klingt. Aber auch wir haben unsere Krisen, haben unsere Probleme, die uns mitnehmen. Und ich glaube, all diese Dinge wollen uns beibringen. Lerne darauf, auf Gott zu vertrauen, dass das für dich eine Gewohnheit wird. Lerne darauf, auf die Macht des Gebets zu vertrauen, dass das für dich eine Gewohnheit wird. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird es darauf ankommen, dass wir das gelernt haben. Und dann wird uns das auch aufrechterhalten.
Mich hat heute eine junge Dame bei der Bibelstunde gefragt, Martin, wie kann man lernen, Gott zu vertrauen? Ich fand das eine wichtige Frage. Und ich hätte am liebsten gesagt, das ist ganz einfach. Du machst erstens, zweitens, drittens. Und damit passt's.
Ja.
Aber ich habe die 1, 2, 3 nicht gefunden. Na, eins habe ich gefunden. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst, Heinz. Das ist einfach, ich vertraue so, wie ich jetzt bin. Und ich lerne durch Erfahrungen.
Genau.
Ich meine, wenn ich jetzt 10 Jahre dabei bin und ich merke, Gott hat mich nicht wirklich verlassen, sondern hat mein Vertrauen gestärkt und es war gut investiert, warum sollte ich im 11. Jahr mich dann ändern? Ich glaube, schwieriger wird es für die Leute, die sehr kurze Zeit hatten, dieses Vertrauen zu lernen. Und das wissen wir auch, wir lesen das ja auch bei Ellen White, dass die, die in kurzer Zeit es lernen mussten, die haben vielleicht die größten Herausforderungen dann. Also wie lerne ich es? Ja, wie bereite ich mich vor? Jetzt Gott vertrauen, jetzt mit ihm einbeziehen in den Alltag, leben mit ihm. Ich denke, das ist das Wichtigste.
Ich glaube, dass in dieser Zeit dieser Ausspruch von Ellen White, der uns allen so bekannt ist, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, außer wir würden vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Ich glaube, dass in schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, sich daran zu erinnern, wie Gott uns geführt hat in der Vergangenheit. Das ist ja das, was du sagst, ja, diese Erfahrung. Aber wir tendieren dazu, das zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat und wo er uns beigestanden ist, auch jetzt in täglichen Problemen und so. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in dieser Situation dann, an der wir hier lesen. Sich daran zu erinnern.
Also die guten Erfahrungen der Vergangenheit können uns Mut machen für Gegenwart und Zukunft. Ich gebe jetzt hier einfach mal einen Text mit rein. Wir bleiben noch bei dieser Frage. Ein Text im Neuen Testament, der in der Lektion dieser Woche auch angesprochen wurde. Offenbarung 14. Ich nehme hier nur Vers 1. Ihr kennt ihn alle gut. Euer Herz wird nicht bestürzt oder andere übersetzen, erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
Johannes,
an mich.
Johannes.
Was habe ich gesagt?
Offenbarung hast du gesagt.
Entschuldigung, Johannes. Bin schon so drin der Offenbarung. Ich meine natürlich auf Johannes 14, Vers 1.
Ja, Johannes. Schreiber.
Genau, der gleiche Autor. Also Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. oder erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das hört sich so einfach an, ja? Euer Herz erschrecke nicht. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass es Erfahrungen braucht, um Gott zu vertrauen, auch in den schwierigen Zeiten. Mich würde interessieren, aus eurer Erfahrung heraus, wie schafft ihr es denn, nicht zu erschrecken? Auch wenn ihr merkt, dass die Zeiten schwierig werden.
Ein praktisches Beispiel. Ich bin ja jetzt lange Zeit in der Position gewesen, für das ORG verantwortlich zu sein. Und ja, auch schon vorher, eines der größten Probleme, die wir in Bogenhofen ja immer wieder haben, ist, haben wir im Herbst genug Schüler? Und wie das halt so ist, nicht? Da wird es dann Mai. Wer steht auf der Warteliste? Welche Schüler werden nächstes Jahr noch da sein? Wie viele werden weggehen? Was kommt noch? Und da gibt es immer diese Phase, und das habe ich wirklich gelernt. Nicht nervös werden. Beten, Gott vertrauen. Der liebe Gott hat seine Schüler und Studenten, die er uns schicken will. Mhm. Auch wenn wir es im Juni noch nicht wissen. Und es ist tatsächlich so gewesen. Solange ich hier lebe, es ist immer Herbst geworden und wir hatten eine stramme Schülerschaft.
Ja.
Das ist jetzt wirklich nichts, was mit Not zu tun hat, aber es ist eine Erfahrung, die ich gerne teile mit anderen, weil sie für mich so typisch war. Nein, nicht Sorgen machen. Beten und wissen, der liebe Gott wird einen September schaffen und es wird gut sein. Mhm.
Danke. Wie machen die anderen das? Nicht zu erschrecken.
Ich glaube, es braucht so einen kindlichen Glauben und der hilft.
Ja.
Ich kann mich erinnern, wie wir da als Familie bei der Beerdigung meines Vaters am offenen Grab stehen. Und ich habe nicht geweint, aber ich habe offensichtlich traurig ausgeschaut. Und dann ist meine jüngste Tochter zu mir gekommen, die damals noch gar nicht in die Schule gegangen ist. Ich glaube, sie war gerade 6. Und sagt zu mir, Papa, brauchst nicht weinen. Jesus wird den Opa wieder auferwecken. Dann habe ich mir gedacht, wie recht hat sie doch. Ja? Und sie konnte das so leicht und überzeugt sagen. Ich glaube es ja auch. Ja? Aber so wie sie das gesagt hat, das war für mich schon beeindruckend. Mhm. So einen kindlichen Glauben brauchen wir. Mhm. Die Sicherheit, ach, was soll passieren? Jesus wird uns helfen.
Mhm. Also ich will jetzt nicht aus der Runde rausfallen. Also manchmal gibt es schon Zeiten, da frage ich mich, habe ich genug Vertrauen noch? Es ist nicht immer einfach. Aber es gibt dann diese Highlights, die eigentlich eher die Tiefpunkte des Lebens sind, durch die Gott hindurchführt, die nachher dann zu einem charakterlichen Highlight werden. Wenn man einfach mal Dinge erlebt, die nicht schön sind. Oder ja, manche Leute stehen vor dem Tod und werden gerettet oder haben die Möglichkeit, oder sie sehen die Möglichkeit, dass es vielleicht nicht gut ausgeht. Ich glaube, das sind schon Zeiten, in denen unsere Seele bearbeitet wird von Gott. Und wenn wir da durchgehen und trotzdem noch festhalten, und wenn es nur an dem seidenen Faden ist, weil du dein ganzes Vertrauen auf Gott wirfst, dann hilft dir das später zu sagen, es war gut, es hat sich gelohnt. Und diese Erfahrungen will man da nicht missen. Man will sie nicht haben, genau. Aber man will sie dann auch nicht missen.
Ja. Ja, weit bringt dieses Gleichnis, nicht? Du gehst den schmalen Weg, bist ja bepackt, ja, am Ende musst du alles wegwerfen, es bleibt nichts übrig und dann bist du da und sogar der Weg verschwindet. Und dann kommen diese Seile, an denen du dich festhalten musst und du weißt nicht, woher sie kommen, weißt nicht, wo sie festgemacht sind. Das schildert sie, glaube ich, sehr eindringlich.
Eindrücklich, ja.
Eindrücklich, ja, was du da meinst.
Hm. Mir fallen auch Situationen ein, wenn ich da auch gerade was aus eigener Erfahrung berichten darf. Ich trage ja eine gewisse Verantwortung auch hier in Bogenhofen. Und es kommen etliche Dinge auch einfach ungeplant. Da kommt jemand rein ins Büro und sagt, wir haben ein Problem. Und ich erinnere mich an die ersten Jahre hier, da ging der Herzschlag schneller. Ich wurde nervös. Vielleicht hat es mir auch angemerkt. Ich dachte mir, boah, was kommt jetzt? Inzwischen, wenn sowas ist, bin ich komplett gelassen, weil ich weiß, es gibt immer eine Lösung. Vielleicht, weil irgendein Kollege sagt, er ist woanders hingerufen worden oder irgendwas ändert sich, er kann nicht mehr so viel arbeiten vielleicht, Ersatz finden oder unter der Schülerschaft, Studentenschaft, irgendwas vorgefallen, Problem muss gelöst werden. Da merke ich auch aus Erfahrung, dass ich inzwischen enorm gelassen sein kann, weil ich weiß, aus wirklich auch geistlicher Erfahrung heraus, es gibt, wenn ich keine sehe, immer eine Lösung und immer rechtzeitig. Es ist so angenehm, wenn ich das vergleiche noch mit vor einigen Jahren. Und ich denke, das kann man auch auf andere Bereiche übertragen. Man wird dann ruhig, gelassen, friedevoll. Kommt irgendwo eine Hiobsbotschaft, weiß man, es wird auch ein gutes Ende dafür geben. Ich würde gerne noch ein bisschen weitergehen, vielleicht passt eine Meldung aber auch dazu. In der Lektion haben wir noch ein großes Thema, das ich nicht auslassen möchte. Einmal ist noch die Rede von dem Lohn, der uns erwartet. Da möchte ich ganz kurz reinschauen mit euch. Und dann möchte ich gerne über das Millennium sprechen, Offenbarung 20. Das ist schon der Zeit nach der Wiederkunft. Aber einen Vers gerade noch zur Wiederkunft, Offenbarung 22, Vers 12. Er ist so kurz, ich lese ihn gerade vor, ich habe ihn hier vor mir. Offenbarung 22, 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Lass uns das kurz halten und doch sollten wir uns das mal anschauen. Was für ein Lohn kann denn da kommen? Was für ein Lohn kann uns da erwarten? Ich rede jetzt von uns als Gläubigen. Ja, bewusst jetzt mal nur von den Gläubigen. Die Ungläubigen werden wir uns gleich noch ansehen. Was für ein Lohn erwartet uns Gläubige denn?
Es gibt bloß einen Lohn, den es wert ist, darüber nachzudenken und darüber zu reden, das ist das ewige Leben. Mhm. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, in einer perfekten Umgebung, ohne Sünde. Und all die Folgen, Offenbarung 21, so schön beschrieben sind, die uns heute das Leben schwer machen, was dann alles nicht mehr gibt.
Mhm. Ich habe ein Sprachbild aus dem Alten Testament, das für mich ausdrückt, das entspricht meiner eigenen psychischen Einstellung. Da heißt es in Hiob, im 36. Kapitel, er wird auch dich reißen aus dem Rachen der Angst hinaus in einen weiten Raum, in dem keine Bedrängnis mehr ist. Das ist das, was er tut.
Mhm. Ich denke an ein kurzes Zitat von Ellen White. Das heißt einfach, die Definition des Himmels ist die Gegenwart Jesu Christi. Mhm. Und ich freue mich auf diesen Lohn.
Mhm. In die Richtung wollte ich jetzt mit euch denken, dann nehmen wir uns auch noch eine Minute oder zwei. Worauf freut euch denn besonders? Das ewige Leben, das ist der Lohn, den wir erwarten. Innerhalb dessen hören wir von Jesus auch noch, dass es Wohnungen für uns gibt. Wir hören von reinen Gewändern, die wir erhalten. Ellen White lässt uns dann auch noch wissen, dass es unterschiedliche Kronen geben wird. Also nicht jeder hat den gleichen Lohn. Es wird auch damit zusammenhängen, wie viel wir in diesem Leben geopfert haben für Jesus. Es wird für uns auch eine Kompensation, ein Dankeschön von ihm geben, das durchaus individuell ist. Für einen Moment würde mich interessieren, mit euch zusammen, worauf freut ihr euch besonders, wenn ihr an die Wiederkunft und den Himmel denkt? Das ewige Leben.
Ich denke an Menschen. Ich denke an Beziehungen. Und deswegen stimmt das für mich schon. Die Gegenwart Jesu wird für mich sicher etwas sein, das kann ich jetzt noch gar nicht abschätzen, wie sehr mir das Freude machen wird. Aber auch liebe Menschen. Euch dort zu sehen, vielleicht eine Runde zu machen mit dir, René, wenn du dann noch das machen möchtest, dann reden wir über die Zeit mal. Einfach so, weil ich verstehe ja, die Menschen, die Wesen, die man geliebt hat, die man liebt, die, mit denen man gelebt hat, die zu sehen und neue kennenzulernen, neue Freunde.
Und sich niemals trennen zu müssen, nicht mehr auf die Uhr schauen zu müssen, ja? Zeit zu haben aufeinander. Ja?
Ich denke, wenn man das hier liest in Offenbarung 21, das ist schon ganz wichtig alles. Aber ich glaube auch, dass es so ist, wie du das ansprichst, wenn wir Jesus sehen würden, dann wird alles andere erstmal verblassen. Und dann werden wir erstmal merken, dass das andere eigentlich gar nicht so wichtig ist. Es wird wichtig über die Ewigkeit, ist keine Frage, aber ich glaube, Jesus von Angesicht zu sehen, das wird etwas sein, das, da würden wir jetzt ganz profan sagen, das reißt dich aus den Socken. Also, ich glaube, das ist einfach etwas, können wir uns nicht vorstellen.
Ja.
Und da wird alles andere dann gar nicht mehr so wichtig sein, nehme ich an.
Kleine Kinder, die freuen sich auf den Himmel, weil sie dann mit den Tieren spielen können und alle möglichen Abenteuer erleben werden. Und das ist sicher für Kinder ein gutes Niveau, sich so die neue Erde und die Hoffnung und die Freude oder die Vorfreude auf die neue Erde wach zu erhalten. Aber in Offenbarung 22,4 steht ja, und sie werden sein Angesicht sehen. Für mich ist das auch das Entscheidende. Die Trennung durch die Sünde wird nicht mehr da sein. Ich meine, ich würde Jesus schon auch gern sehen, jetzt schon. Ne? Aber jetzt ist es irgendwie schlecht möglich. Ich bin kein Prophet, der Visionen hat und hier Jesus selber sehen kann. Aber das freut mich. Im Liegestuhl sie liegen oder Schlaraffenlandmäßig, das ist es gar nicht das, was ich mir so wünschen würde. Natürlich, das Leid wird vorbei sein, keine Krankheit, kein Tod, das ist schon auch schön. Und eben die Menschen zu sehen, die mit oben im Himmel sind und dann hier auf der Erde schlussendlich, das wird schön sein. Aber Jesus zu sehen, das ist das Schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann, oder für mich zumindest.
Dass man es eben nicht vorstellen kann.
Ja. Und die Gemäldegalerie hängt ja voll. Ich meine, da ist nicht nur das Gemälde von Jesus und den anderen. Ich meine, ich freue mich auf die Uni im Neuen Jerusalem. Bin schon gespannt, welche Fächer es da gibt. Also ich schreibe mich da sicher ein. Und dann freue ich mich sicher noch auf andere Wesen, die nicht so aussehen wie Menschen. Und ich würde mich freuen zu sehen, wie Engel aussehen und mit denen zu reden. Ja. Neue Dinge zu erforschen, vielleicht auch mal Mathe zu studieren oder irgendwas. Also ich meine, es gibt ja unendliche Möglichkeiten dann. Sich das vorzustellen, dass die Möglichkeiten nie begrenzt werden.
Ja.
Ich merke in meinem Leben, es wird ja immer limitierter. Ich kann ja nicht mehr alles machen, was ich eigentlich machen will. Aber dann wird es plötzlich wieder aufgemacht und du kannst wieder tun, was du mit Gottes Gnaden Gutes willst. Aber so unglaublich.
Und auch der Raum wird nicht begrenzt sein. Wir werden ja sogar dann, worauf ich mich sehr freue, auch zu einem Planeten reisen können. Ja? Wie werden wir das tun? Weil wir uns beschrieben, dass wir dorthin fliegen werden. Jesus sagt uns, wir werden sein wie die Engel in der Auferstehung. Paulus sagt uns, wir haben einen neuen Körper, einen himmlischen Leib. Den stelle ich mir als so einen Engelleib vor, der auch fliegen kann, der einfach den Raum überwinden kann, was wir heute mit den mächtigsten Raketen nicht schaffen. Dinge, auf die habe ich mich schon als Kind gefreut und ich tue es bis heute. Gegenwart Jesus das Größte. Aber auch einfach diese, sag ich mal, banalen Dinge fliegen können oder so, einen neuen Körper zu haben, das begeistert mich, daran zu denken.
Die schönsten Erfahrungen, die ich hier im Leben habe, ist, wenn Menschen der biblischen Botschaft Glauben schenken. Das heißt, ich gebe eine Bibelstunde und ich sehe, wie das Herz eines Menschen sich öffnet und wie er das im Glauben annimmt. Und das freut mich am meisten natürlich bei meinen eigenen Kindern, Enkeln. Und was ich mir so vorstelle ist, ich möchte dann die bei der Hand nehmen und dann möchte ich sie vor David hinstellen oder vor Jesus oder Abraham zum Essen einladen. Weißt du, was ich meine? Die Kinder glauben das ja alles so. Und manchmal fragen sie mich, ist diese Geschichte wirklich wahr? Und dann kommt der Moment und dann sind wir da und dann sage ich, das ist er, jetzt kannst du mit ihm reden.
Ich glaube auch, also so ein David oder ein Salomo, ein Josef und so weiter. Welches Kind kennt nicht und liebt nicht die Josefsgeschichte? Ja? Und wenn man dann da steht und Josef erklärt dann, wie es ihm gegangen ist, ich denke, diese biblischen Figuren werden eine Menge zu tun haben erstmal, um uns, die wir von ihm gehört haben, ja, das nochmal richtig, so ganz persönlich darzulegen. Martin, du hast vorhin von einer Uni gesprochen im Himmel. Darüber möchte ich mit euch gerne noch ein bisschen nachdenken. Die letzten Minuten wollen wir uns damit beschäftigen. Offenbarung 20. Wir können das jetzt nicht mehr alles lesen. Ich setze das mal einfach voraus. Wir kennen das gut. Es geht um das Millennium. Gericht im Himmel wird gehalten. Das ist wie eine Universität im Himmel, wo es um die ganze Welt, um die ganze Heilsgeschichte geht. Und ich möchte mit euch gerne zunächst mal die Frage beleuchten, warum bezieht uns Gott hier in diese Phase des Gerichts mit ein? Wir kennen ja als Adventisten biblisch sehr gut begründet zwei Phasen. Die eine, die findet schon statt, seit 1844. Jesus spricht jetzt die frei, die sie auf sein Blut berufen. Und er kommt, um sie heimzuholen und um sie einzubeziehen in dieses Gericht, in die zweite Phase von diesem einen Gericht, wo es um die Erlösung der Menschheit geht. Da würde ich mit euch gerne darüber nachdenken, warum wir dort einbezogen werden.
Weil wir Aufklärung brauchen. Wir brauchen Aufklärung. In diesem Gericht, von dem du gesprochen hast, jetzt vor der Wiederkunft, da kriegt das ganze Universum Aufklärung. Alle können einverstanden sein mit dem, was Gott jetzt dann tun wird. Alle sind einverstanden und verstehen, warum er jemanden annimmt, warum er jemanden nicht annimmt. Alle verstehen, warum Gott Satan und die Dämonen richten wird. Und dann werden wir auferstehen, gehen mit Jesus in den Himmel und haben viele Fragen. Mhm. Und ich glaube, dass die Bibel sagt einfach, so diese generelle Zahl, Gott nimmt sich 1000 Jahre Zeit, um uns das alles zu erklären. Mhm. Damit wir einverstanden sein können mit dem Handeln Gottes, was danach kommt. Damit wir verstehen, warum Leute, mit denen wir nicht gerechnet haben, da sind und Leute, mit denen wir gerechnet haben, nicht da sind. Das ist ja alles sehr schwierig. Mhm. Und dann heißt es, dass er abwischen wird alle Tränen von unseren Augen. Mhm. Das braucht Zeit. Mhm.
Ich stelle mir das auch so vor, dass während der 1000 Jahre vielleicht noch Tränen fließen, weil, was weiß ich, ein Kind oder die Großmutter nicht gerettet sind oder Leute, von denen wir es uns gedacht hätten, dass sie dabei sind.
Gewünscht hätten. Ne?
Und das müssen wir verstehen. Das ist also eine Nachhilfestunde. Es steht so drinnen, da sind die Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wir sind dort Teil in diesem Prozess. Aber nicht, weil es der liebe Gott braucht, eine Unterstützung durch uns als Beisitzer, nein, weil wir es brauchen, damit wir verstehen. Und wenn wir es verstanden haben, dann können wir auch sagen, jetzt sind die Tränen abgewischt. Jetzt ist es vorbei. Es wird uns also nicht ewig belasten, dass irgendwer fehlt. Und das ist auch ein schöner Gedanke.
Ich glaube, das ist auch unendlich wichtig, weil Dinge sich, also der kleinste Schatten, wenn übrig bliebe, an der Gerechtigkeit Gottes, der würde sich über die Ewigkeit auswachsen. So wie, wir sind alle verheiratet, wir kennen das, wenn man frisch verliebt ist, die eine oder andere Eigenheit des Gegenübers, wo man vielleicht am Anfang drüber schmunzelt, aber mit der Zeit, die einen zum Wahnsinn treiben kann. Und so stelle ich mir das vor in der Ewigkeit. Ja? Also wenn die Dinge müssen aufgearbeitet sein, dass nicht der geringste Schatten übrig bleiben darf, der sich dann über die Milliarden von Jahren irgendwann dann
zu einem
neuen Zweifel.
Ja. Genau, der Zweifel wird ausgradiert.
Deshalb,
den gibt es nicht mehr.
Deshalb sage ich, es darf nicht der geringste Zweifel übrig bleiben, dass jede einzelne Entscheidung zu 100% korrekt war.
Da finde ich interessant, dass hier beschrieben wird, es sind ja drei Aufgaben, die wir haben. Wir werden auf den Thronen sitzen als Herrscher, wir herrschen mit Christus. Wir werden als Richter dort sitzen, wir richten mit ihm. Und als Priester. Jetzt können wir die Frage stellen, was macht denn bitte schön ein Priester, wenn alles vorbei ist? Aber ich glaube, dass das die Einstellung zeigt, mit der wir da herangehen. Ein Priester hat die Funktion, zwischen Gott und Mensch zu vermitteln. Die einzigen Menschen, die nicht gerettet sind, noch Hilfe brauchen, Fürsprache brauchen, sind die Toten, die auf der Erde sind und bei der ersten Auferstehung nicht dabei waren. So, glaube ich, sind wir in dieser Haltung Richter. Wir versuchen in diesen Fällen noch irgendeine Handarbeit, eine Evidenz zu finden, um vielleicht doch noch jemanden mitzunehmen und werden dann feststellen, kein Fehler.
Gottes Urteil.
Er hat alles getan, was möglich war. Diese Menschen wollten nicht. Also obwohl wir hier mit einem gewissen Vorurteil rangehen, so verstehe ich diesen Begriff Priester hier, werden wir am Ende sagen, es ist alles ganz gerecht gerichtet worden. Wenn das so wichtig ist, wie ihr sagt, ich bin ganz bei euch, muss mal eines noch anfügen. 1. Korinther 6,3 sagt uns, es geht nicht nur um die Menschen. Wir werden auch die Engel richten. Wir werden also auch das Unsichtbare verstehen. Die bösen Engel, die in unserem Leben vielleicht so manches Mal übel mitgespielt haben. Satan selbst, die gesamte Rebellion vom Anfang bis zum Ende. Denn nur dann können wir alles wirklich in der Tiefe begreifen. Unfassbar spannend wird das ja werden. Wie viel von unserem historischen Wissen müssen wir umschreiben in der Zeit? Jetzt ist aber noch eine Frage, die sich dann doch auch daraus stellt. Warum sind wir in der ersten Phase des Gerichts nicht dabei? Da, wo es um die Erlösten geht. Bei den Verlorenen sind wir dabei. Warum nicht bei den Erlösten? Warum macht Jesus das alleine in unserer Abwesenheit?
Ja, weil das die Begründung ist, dass er wiederkommen kann und dass er diesen Unterschied machen kann zwischen denen, die er mitnimmt und denen, die er nicht mitnimmt. Das muss vor seiner Wiederkunft geschehen.
Ja, also rein vom Ablauf her wäre es schwierig, jemanden zu erlösen, der nicht gerichtlich schon frei gerecht gesprochen ist. Ja.
Josef? Mir kommt jetzt gerade bei deiner Frage ein Gedanke, dass das vielleicht auch ein Stück der Gnade Gottes ist.
Aha.
Dass er uns nicht auszieht vor denen, mit denen wir dann die Ewigkeit verbringen werden.
Ja.
Er hat für unsere Sünden bezahlt und die sind im tiefsten Meer, da wo sie niemand mehr findet. Und da sollen sie auch bleiben. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, jetzt, wo du diese Frage so stellst, dass das vielleicht mit ein Aspekt ist.
Ich finde es interessant, dass wir in Offenbarung 20 hören, dass diese Gottlosen, die gerichtet werden, nach ihren Werken gerichtet werden. Während wir sagen, die Gläubigen werden nach ihrem Glauben gerichtet. Bei diesem Glauben ist klar, wenn wir im Himmel sind am Ende, da besteht keine Frage. Da besteht keine Frage mehr, warum ist der Martin da oder warum ist der Hannes da, der Josef oder der Heinz. Dann werden wir alle wissen, weil Jesus für sie gestorben ist.
Genau. Keiner hat es verdient.
Und wir uns dann nicht anschauen müssen, was ist da im Leben gewesen? Ist es denn gerecht, dass sie dorthin gekommen sind? Diese Frage wird sich ja gar nicht stellen. Umgekehrt aber eben schon. Wenn die Gottlosen nach ihren Werken gerichtet werden, müssen wir uns eben genau die anschauen. Von daher ist es gar kein Problem, dass wir bei der ersten Phase nicht dabei sind. Und ich halte es auch für eine Riesengnade, dass Jesus hier für uns eintritt und wir nicht nackt vor das Universum in dieser Art gestellt werden oder zumindest nicht mit anwesend sind und das so mitkriegen. Mhm. Er richtet das und wenn wir kommen, werden uns alle so betrachten, als hätten wir gelebt, wie er gelebt hat. Wunderbar. Wieder so ein Aspekt, der deutlich macht, das konnte sich kein Mensch ausdenken. Wir haben noch 2 Sekunden, dann ist der Timer abgelaufen. Jetzt ist das Quartal zu Ende, wir nehmen uns einfach mal noch 1 oder 2 Minuten. Ich würde gerne von euch wissen, so rückblickend auf die vergangenen 13 Wochen, welche Aspekte vom Schatten zum Licht des großen Kampfes sind euch vielleicht ganz neu bewusst geworden, besonders wichtig geworden. Was würdet ihr den Zuschauern und Zuhörern gerne am Ende von diesem Quartal noch als einen wichtigen Gedanken mitgeben? Halten wir uns kurz, darf jeder von euch nochmal so einen Gedanken mitgeben.
Sich dieses großen Kampfes immer bewusst zu sein, weil er so viele Fragen weil damit so viele Fragen beantwortet werden, die wir in diesem, wo wir sonst in diesem Leben keine Antwort drauf finden.
Ja.
Von Ellen White gibt es ja auch so 5 große Bücher, die wir alle gut kennen. Und da zeigt sie so diesen großen Bogen. Aber sie beginnt damit, dass sie sagt, Gott ist Liebe, und sie endet damit, dass sie sagt, Gott ist Liebe. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft.
Für mich ist wichtig, dass wir, auch wenn manchmal die Dinge scheinbar gar nicht so verwirklichbar sind, wie wir sie erwarten aufgrund der Prophezeiung, dass wir der Prophezeiung glauben und nicht den Dingen, die wir sehen. Denn das kann eine Versuchung sein, dass man sagt, ja, wie soll denn so etwas, wie wir da erwarten, aus Offenbarung 13 zum Beispiel, sich echt ereignen? Das sind doch Dinge, die gehören ins Mittelalter. Und ich möchte einfach ein Zeugnis dafür ablegen, dass ich das Bibelwort so glaube, wie es sagt. Und wenn die momentanen Zeiten scheinbar noch so sind, scheinbar, denn andere sehen das ja auch anders, dass das ja gar nicht so kommen kann, dann möchte ich mit dem Propheten Habakuk sagen, wo Gott zu ihm sagt, warte nur. Die Weissagung wird schon erfüllt werden zu ihrer Zeit. Sie wird sicher kommen. Ja. Drum, ich zweifle nicht am Wort Gottes, auch nicht an dem, was im Geist der Weissagung dazu steht. Die Dinge werden kommen. Was wir mitnehmen sollen ist, Gott sagt uns das doch nicht, um uns Angst zu machen, sondern er sagt uns das, um uns vorzubereiten und dass wir voller Vertrauen auf ihn auch diese Zeiten erwarten und durchstehen in dem Bewusstsein, dass er uns da rausreißen wird. Keine Angst haben, sondern Hoffnung und Zuversicht haben. Aber nicht wegen der Angst, die ich vielleicht bekommen könnte, diese Sachen nicht mehr sehen. Die Warnungen hat Gott ausgesprochen, damit wir wissen, woran wir sind am Ende der Zeit.
Ich mache es kurz. 2 Dinge sind für mich wichtig. Philipper 1, Vers 6, auf die Welt bezogen. Ja. Gott hat ein Werk angefangen. Er wird es auch vollenden, dieses Werk, bis auf den Tag Jesu Christi. Also egal, was man sieht oder nicht sieht, Gott ist am Wirken. Das Zweite für mich, weil Gott am Wirken ist und es diesen großen Kampf gibt, stehe ich hier irgendwo in dieser Zeit mittendrin. Und ich bin Teil davon. Meine Hauptaufgaben sind nicht nur die Arbeit und was ich sonst tue. Meine Hauptaufgabe ist hier, Menschen und auch mich immer wieder bewusst zu machen, es gibt diesen Gott, der um uns ringt. Seine Liebe ist entscheidend. Er erfüllt alle unsere Herzen, ob du glaubst oder nicht glaubst. Deine Sehnsüchte, können erfüllt werden durch diesen Gott und dazu beitragen, dass Menschen diesen Gott sehen. Das ist unser großer Kampf, in dem wir stehen.
Da würde ich gerne auch noch meinen Abschlussgedanken zufügen, das passt ganz gut dazu. Wir stecken ja nicht nur in einem universalen und globalen großen Kampf drin, es ist auch ein ganz persönlicher. Und was ich so mitnehme aus dem Quartal, das jetzt hinter uns liegt, ist, dass dieser große Kampf ganz persönlich entschieden wird. Dass es für mich und für jeden, der sich darüber Gedanken gemacht, wichtig ist, sich jeden Tag neu, wenn man in diesem Kampf drin steckt, wenn man die Wahl zwischen Gut und Böse hat, Liebe zur Wahrheit oder die Lust an der Ungerechtigkeit, dass man sich dann in den Momenten richtig entscheidet. Dass man dann auch in den großen Dingen, über die wir jetzt am Ende noch geredet haben, große Bedrängnis, große Konflikte, reflexartig, wie es Lukas 16,10 sagt, wer im geringsten treu ist, wird auch im großen treu sein, dass wir reflexartig das Richtige tun, einfach weil wir es von dem alltäglichen Leben Stund um Stund so gewohnt sind. Das wünsche ich uns, dass wir in dieser Art auch alle bestehen bis ans Ende. Und dass, wie Philipper 1,6 sagt, Christus das Werk treu und zuverlässig auch in uns zum Ende führt. Liebe Zuschauer, das wünschen wir euch auch. Und wenn ihr noch Ideen habt, wo ihr sagt, das wären auch noch so Punkte, die euch vielleicht ganz besonders wichtig geworden sind, in den zurückliegenden 13 Wochen, dürft ihr uns das gerne in die Kommentare reinschreiben. Lieber Josef, ich würde dich bitten, dass du mit uns das Abschlussgebet sprichst, ja? Dankeschön. Stehen wir auf dazu.
Unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, für dieses Studium, das du uns geschenkt hast, die vergangenen 3 Monate über diesen großen Kampf. Ja, Herr, so viele Dinge passieren in dieser Welt, die wir nicht verstehen können. Aber dadurch, dass du diesen Vorhang ein Stück zurückgezogen hast und seinen Blick werfen lässt hinter die Kulissen, die, ja, hinter denen letztendlich all diese Dinge geschehen, dann können wir immer mehr verstehen, Herr, warum lässt du Dinge zu? Warum passieren Dinge in dieser Welt? Und wir können aber vor allem daraus auch die Hoffnung schöpfen, Herr, dass du einmal alles gut machst. Danke, Herr, gerade für diese Texte, die wir heute betrachtet haben, die so hoffnungsvoll sind, Herr, wenn wir an die neue Erde denken, an das, was du schaffen wirst, einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der all die Dinge, die uns heute belasten, nicht mehr sein werden. Herr, dann erfüllt uns das mit Freude und mit Hoffnung und wir können auch in schwierigen Zeiten voranblicken und uns darauf freuen, dich einmal von Angesicht zu sehen. Wir bitten dich von Herzen, dass du uns führen möchtest an deiner Hand, dass wir alle dieses Ziel erreichen. Das bitte ich auch für diejenigen, die Menschen, die unsere Gespräche hier mitverfolgt haben. Führe und leite auch sie und bringe noch viele hinzu, damit die Zahl derer vollständig wird, die einmal an einem gläsernen Meer stehen wird und voll Freude dir Lob und Preis singen werden. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!